Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seit März ungefähr, also seit der Frühjahrssynode, hängen bei uns im Wohnzimmer drei neue Wohnungsgenossen, nämlich Jim Knopf, Lukas und der Löwe. Wir waren damals in Augsburg mit der Synode und sind in die Augsburger Puppenkiste an einem Nachmittag gegangen und dort gibt es ein Museum. Und dann kann man sich auch manche dieser Marionetten kaufen, die natürlich so ein Stück Kindheitserinnerung sind. Und das Spannende ist, man hat eigentlich so als Kind bei diesen Fernsehfilmen von der Augsburger Puppenkiste ja immer nur die Puppen gesehen, niemals die Puppenspieler. Und jetzt macht es natürlich ab und zu sogar Spaß, die Puppen zu nehmen und selber zu spielen. Allerdings, in dieser Werkstatt, die es dort gibt, werden die Marionetten nicht unbedingt gefragt, was denn aus ihnen werden soll. Ein Löwe, ein Don Blech oder der böse Baron Bolly Gru oder wie die Figuren alle hießen. Derjenige, der spielt, der bestimmt. Und derjenige, der bespielt wird, der wird gesteuert. Ich habe es ganz am Anfang vorhin gesagt, ich gehöre jetzt zum Beispiel nicht unbedingt zu den Menschen, die sich gerne steuern lassen. Und derjenige, um den es heute in unserem Predigttext geht, war, denke ich, ursprünglich ähnlich gestrickt. Er beschreibt selber, der Prophet Jeremia im ersten Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auf der einen Seite eine gewaltige Geschichte und auf der anderen Seite eine zutiefst erschütternde. Weil ein junger Mensch wird gegen seinen erklärten und ausdrücklichen Willen von Gott auf eine Bahn gebracht, die ihm, und so wissen wir es, das Leben zur Hölle macht. Da wird ein Mensch gegen seinen Willen in den Dienst gestellt. In einen Dienst, der ihm keinen großen Raum mehr zur Freude lässt. Und die ganze Unbeschwertheit, die man so als junger Mensch leben kann und darf, die ist für Jeremias dahin. Sein Leben wird zu einer Leidensgeschichte. Er ist in des Wortes wahrster Bedeutung dazu berufen, Leid zu tragen. Er wird der mitleidende Prophet. Und was man sich da vielleicht noch erhofft hätte, dass da irgend so ein kleiner Nachsatz oder ein Zwischensatz wäre, so eine ein bisschen tröstliche Zusage, es wird schon alles nicht so schlimm werden, das fehlt. Da wird auch kein Erfolg versprochen, das ist auch kein Einsatz für eine begrenzte oder überschaubare Zeit. Es ist eine Lebensaufgabe, Eine Aufgabe, die also dem Jeremia zugemutet wird, ihm nur noch Angst macht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so besonders tröstlich wirkt es auf mich jetzt nicht, wenn Gott zu Jeremia sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Gerade dieser Satz, so geht es zumindest mir, macht eher Angst. Denn wenn Gott mir Rettung zusagen muss, dann muss er mich ja vorher in eine ganz schön miserable Situation hineinbuxieren. In eine Situation, in der ich ständig in Gefahr bin, vielleicht sogar Lebensgefahr. Damit soll Jeremia jetzt leben. Das ist dein Lebensinhalt. Freiwillig hat er sie sich nicht ausgesucht. Und ich glaube auch nicht, dass jemand unter uns ist, der sich freiwillig eine solche Aufgabe an Land ziehen würde. Man sieht es ja an Jeremia, er litt unter dieser Aufgabe. Den Tag seiner Geburt, den verflucht er sogar an anderer Stelle. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin, klagt er. Und warum währt doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Ein Leben voller Leiden. Das ist ja leider in der Kirchengeschichte nicht nur ein Einzelfall. Da gibt es einige solche Lebensschicksale. Ich denke an Helmut Gollwitzer, der es beschreibt in seinem Buch Und führen, wohin du willst. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, du hast mich heimgesucht bei Nacht. An Bischof Lilje, der vom finstern Tal schreibt und viele, viele andere. Das ist das Schwierige. Die Geschichte der Kirche, sie ist voll von Leidensgeschichten und sie beginnt sogar mit einer, mit der Geschichte Jesu Christi. Und sie hat nicht aufgehört, immer wieder auch eine Leidensgeschichte zu sein. Da können die Christen im Sudan, in der Türkei, in China oder anderswo auch heute noch ein traurig Lied davon singen. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann finden wir so manchen, der ähnliche Hintergründe hat wie Jeremia. Mose zum Beispiel, der auch gegen seinen Willen berufen wird. Jona, der davonrennt vor der Aufgabe, die ihm gestellt wird. Und der Gott doch nicht entfliehen kann mit Hilfe eines Walfisches. Und wenn man genau hinguckt, findet man noch eine ganze Reihe solcher erschütternder Schicksale. Und dann kommt man auf die Idee und sagt, holla, an anderer Stelle, Gott, sagst du doch, du bist ein Gott des Friedens. Du sagst doch selber, du hast Gedanken des Friedens für uns und nicht Gedanken des Leides. Du bist doch unser Vater. Muss es denn wirklich sein, dass Menschen, die du in deinen Dienst nimmst, so unter Druck geraten? Muss es denn wirklich sein, dass Menschen, die zu dir gehalten haben, sogar auf dem Scheiterhaufen gelandet sind? Muss es denn sein, dass du die Menschen, die dich lieben, immer wieder durch finstere Täler führst und heimsuchst bei Nacht und genau dahin führst, wo keiner hingewollt hat? Muss das wirklich so sein? Vielleicht würde uns Gott auf die Fragen und Klagen so antworten. Hast du nicht noch zum Beispiel die Bilder und Berichte in Erinnerung aus Amerika von jenen eigenartigen Sekten? Deren Führer sich alle auf mich berufen haben? Sprachen die nicht auch von Visionen und Erleuchtungen? Und die Menschen haben ihnen geglaubt. Genau die Menschen, die voller Sehnsucht im Herzen waren, sind ihnen nachgelaufen, haben sich missbrauchen und ausbeuten lassen, bis dahin, dass sie andere getötet haben und sich selbst. Und diese falschen Propheten? Diese falschen Propheten wollten dem Volk erhalten bleiben. Sie haben auf ihren Vorteil geschaut. Und das Leiden, das haben sie eben den anderen überlassen. Meine Boten, so stelle ich mir vor, dass Gott antwortet, meine wirklichen Boten, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst bereit sind, auch Leid zu tragen. So wird doch schon vom Knecht Gottes im Alten Testament gesungen, für wahr, er trug unsere Schmerzen und unsere Krankheit. So, wie wir das an Jesus Christus ablesen können, so, wie es zum Beispiel ein Pater Maximilian Kolbe tat und manch andere. Die Botschaft, die Echtheit der Botschaft, die erkennt man daran, dass die Boten auch bereit sind, durch die Tiefen des Lebens zu gehen. Selbst zu gehen. Nicht andere hineinzuschicken oder mit hineinzureißen. Sie merken es vielleicht, wenn Sie in unser Gesangbuch schauen und die Lieder eines Paul Gerhardt oder auch die Verse von Dietrich Bonhoeffer lesen. Warum gehen uns diese so zu Herzen? Weil wir wissen, dass beide durch tiefes, tiefes Leid gegangen sind und sich nicht haben abbringen lassen, weder von ihrem Auftrag noch von ihrem Weg. Und trotz allem, was geschmerzt hat, was sie erfahren und erleiden mussten, die frohe Botschaft verkündigt hatten. Von uns allerdings, Gott sei Dank, muss man es fast sagen, ist keiner ein Jeremia. Keinem von uns ist zu wünschen, dass er so durch die Tiefen gehen muss. Aber die Kirche Jesu, und das sind wir alle, die wir hier sind und darüber hinaus, diese Kirche Jesu Christi ist auch immer wieder aufgerufen, auszureißen und einzureißen, und wieder neu zu bauen und zu pflanzen, wie es in unserem Text heißt. Klingt jetzt vielleicht erschreckend. Bauen und pflanzen? Klar, das wollen wir gerne. Wer möchte nicht voller Stolz vorzeigen, was in seinem Garten gewachsen ist, was aus den Steinen geworden ist, die wie ein Haufen lagen und dann zu einem Haus wurden? Etwas Schönes, ein Ergebnis, das uns fröhlich und zufrieden macht. Oder wenn wir als Pfarrer, als Kirchenvorsteher, als Gemeinde sagen können, schaut, das haben wir alles in der Zeit, in der wir gemeinsam Verantwortung getragen haben, schaffen können. Das hat sich bewährt. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Hintergrund, weil das Pfarrer so gerne baut. Jeder Mensch hat anscheinend die Sehnsucht nach einem kleinen Denkmal oder einem größeren. Das ist nämlich sichtbar, wenn da ein neues Gemeindehaus gebaut wird oder ein Kindergarten oder gar eine neue Kirche. Das ist sichtbar. So ein Hausbesuch, ein offenes Ohr, ein mitleidendes Herz, ein tröstendes Wort, daraus werden keine Denkmäler geschnitzt. Das sind keine äußeren Zeichen von Erfolg möglich. Gut, bauen und pflanzen tun wir gern, aber wie ist das mit dem Einreißen und Ausreißen? Das wollen wir zunächst nicht. Aber manchmal kommt man in Situationen, wo einem das Herz und vielleicht noch mehr sagt, da ist etwas, das muss eingerissen werden. Da gab es zum Beispiel eine Gemeinde, die einen schon vor über 100 Jahren gefassten Kirchenvorstandsbeschluss eisern durchhielt. Und dieser hieß: Nach jeder Bestattung bleiben die schwarzen Paramente 4 Wochen am Altar hängen. Das war schon immer so, es gehört sich so, und damit ehrt man auch den Verstorbenen. Die Gemeinde war allerdings doch einige Zeit lang auch gewachsen. Und wo eine Gemeinde wächst, gibt es auch mehr Trauerfälle. Und als ein neuer Pfarrer in dieser Gemeinde kam, musste er feststellen, dass von 52 Sonntagen im Jahr an 35 schwarz geflaggt war. Gut, hätte er sich sagen können, eine Tradition. Aber gleichzeitig hat er auch gespürt, dass mit der schwarzen Farbe am Altar sehr viel Dunkelheit in den Seelen Einzug gefunden hatte. Und er begann, über eine ganz geraume Zeit Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man doch diese Tradition aufgeben solle, dass mit der Aufgabe dieser Tradition nicht eine Schmälerung der Ehrerbietung der Verstorbenen einhergeht. Und es war für diesen jungen Pfarrer ein längerer Weg und auch ein Leidensweg. Ein Leidensweg des Überzeugen-Wollens und nicht Überzeugen-Könnens. Ein Leidensweg, mit seiner Botschaft an eine Wand zu laufen, immer und immer wieder, bis dann schließlich mal wieder ein Jahr der Kirchenvorstandswahl kam und ein neuer Kirchenvorstand einen neuen Beschluss gefasst hat. Freilich, ein banales Beispiel, ich gebe es ja zu. Im Vergleich zu dem, was ein Jeremia erleiden musste, im Vergleich zu dem, was Pater Kolbe, Dietrich Bonhoeffer oder auch Paul Gerhardt erleiden mussten. Aber trotzdem eine gleiche Struktur. Auch dieser junge Pfarrer spürte, dass mit dem, was er verändern wollte, dieses Gott hat mir sein Wort auf die Zunge gelegt, Wirklichkeit war. Manchmal ist es so, dass Verantwortung zu übernehmen auch Leiden mit sich bringt. Wir können es als Christen nicht so machen, wie der eine Kaufmann, der auf einem Schiff nach Amerika fuhr und dieses Schiff geriet in einen großen Sturm. Sein Kollege fing an zu zittern und zu bibbern und sagte: Gott der Gerechte, das Schiff geht unter. Worauf der Kaufmann antwortete: Was geht's dich an? Ist es deins? Es gehört zu uns allen, den Weg des Glaubens gemeinsam zu gehen in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde. Es gehört dazu, die fröhlichen und schönen Tage und Erlebnisse miteinander zu teilen. Es gehört auch dazu, das zu teilen, was Schmerz bereitet, was der Seele wehtut. Das, was wir manchmal nicht ändern können, weil es allein in Gottes Hand liegt. Aber wir sind ein Teil des Volkes Gottes. Es geht um uns, es geht um unsere Kirche, um unsere Gemeinde. Und wir sind alle, genauso wie Jeremia damals, über all diese Menschen im Lauf der Geschichte, wir sind manchmal kleine, manchmal etwas größere, aber wir sind Bauleute am Reich Gottes. und Bauleute mit Mut, mit Fantasie und mit Liebe. Die braucht er. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.